Das proklamieren wir und das glauben wir auch, dass keiner so wie du ist, der diese Welt, das Universum geschaffen hat, der es erhält und es auf ein Ziel hinführt. Und wir sind Teil davon. Wir sind Teil deiner Geschichte, die du schreibst. Wunderbar. Amen. Danke vielmals. Ich habe vor ein paar Tagen, ja, es sind vielleicht schon 2 Wochen her, ein kleines Video auf YouTube gesehen. 2 Minuten. Ein Video einer Drohnenkamera, welche über die syrische Stadt Aleppo flog. Und sehr schonungslos die Ausmaße der Zerstörung dieser zerbombten Stadt in Syrien zeigt. Seit dem Ausbruch des Krieges im Jahr 2011, vor allem in den ersten Monaten, ja, vielleicht in den ersten 2 Jahren, gab es ja immer wieder Stimmen, welche uns hier im Westen glaubhaft machen wollten, dass dieser Krieg in Syrien, dieses Chaos und auch der IS, der Islamische Staat, nur ein Gebilde, ein Gedankenkonstrukt von uns im Westen seien, eine Einbildung. Naja, ich muss sagen, diese Drohnenkamera, die da etwa vor 2 Jahren über die syrische Stadt Aleppo flog, die zeichnete ein ganz anderes Bild. Man sieht es hier, Häuserruinen, zerstörte Infrastruktur, ein Bild der Hoffnungslosigkeit. Auf diesen Bildern dieser Drohne erinnert ganz und gar nichts mehr an die Zeit vor dem Krieg, vor dem 2011, an diese Stadt Aleppo mit über 1,6 Millionen Einwohnern, diese blühende Stadt. Nein, wenn man diese Bilder sieht, dann kann man sich schon fragen, wie konnte es nur so weit kommen? Wie konnte es so weit kommen? Und ich denke, die Syrer fragen sich auch, wird Wiederherstellung in ihrem Land irgendwann wieder möglich sein? Gibt es einen Ausweg aus diesem Chaos? Auch die Bibel nimmt uns immer wieder auf eine Reise auf Drohnenflughöhe mit. Dabei zeigt uns die Bibel ebenfalls ziemlich schonungslos die Details der Boshaftigkeit, der Sünde, die in uns Menschen drinsteckt. Sie zoomt heran und das, was wir da aus Bibelperspektive sehen, naja, das kann schon auch die gleiche Frage auslösen wie bei diesem Flug, dieser Drohnenkamera über Aleppo. Wie konnte es nur so weit kommen? Und es war die zentrale Frage im Alten Testament der Menschen: Kann Wiederherstellung möglich sein? Gibt es einen Ausweg aus diesem Chaos? Und wenn ja, dann wie? Die Bibel nimmt uns aber auch noch auf eine zweite Reise mit. Ich möchte diese Reise mit einer Reise auf Google Earth vergleichen. Mit diesem Programm ist es uns ja heute möglich, quasi per Knopfdruck Bilder aus der Schweiz, von ganz Europa, ja von den Kontinenten der ganzen Welt sogar zu sehen. Was bis im Jahr 1961 und dem ersten Flug von Juri Gagarin da ins Weltall keinem Menschen möglich war, nämlich die Welt so von oben zu sehen, die Kontinente, ja eine Gesamtschau dieser Welt zu erhaschen. Ja, das ist heute eigentlich mit der modernen Technik unter den Satelliten jedem Kind möglich. Und naja, meine Kinder und ich, wir lieben es, Naomi ist da nicht so dabei, aber wir lieben es, uns mit Google Earth mal so auf eine Reise zu begeben. Dann fliegen wir nach Peru und Bolivien, schauen, wie es da etwas so aussieht. Wir fliegen von Kenia in Sekundenschnelle über die Kontinente hinweg, nach Afrika, nach Australien. Und ich sage euch, das ist spannend, so mal die Welt im großen Ganzen zu sehen von oben. Und meine Kinder sind immer sehr fasziniert, was sie da alles entdecken und sehen können. Und genauso ist es eben auch mit der Bibel. Immer wieder verlässt sie die Drohnenflughöhe und nimmt uns mit auf Satellitenhöhe, wo sie uns einen Blick auf das Gesamtpanorama ermöglicht. Sie hilft uns, mal den Blick von uns wegzurichten, weißt du, von unserem eigenen Leben, von unserem Individuum und mal auf das große Ganze zu schauen, auf die Geschichte, die Gott schreibt, auf das, was er vorhat, auf seinen Plan, auch mit uns als Geschöpfen. Wie wir auf Satellitenhöhe mit Google Earth so die Verbindungen zwischen den Kontinenten und die großen Umrisse der Welt, der Kontinente sehen können, so zeigt uns auch die Bibel die Verbindungen und Zusammenhänge zwischen dem, was war, der Vergangenheit, dem Hier und Jetzt und auch der Zukunft. Und in diesem Gesamtpanorama gibt uns die Bibel eine Antwort auf die ganz großen Fragen des Lebens. Woher kommen wir eigentlich? Wie können wir das Leben, unser Leben im Hier und Jetzt einordnen und auf was steuern wir überhaupt zu? Auf was richten wir uns aus? Genau diesen Fragen, dieser Gesamtschau auf Satellitenhöhe möchten wir uns in einer vierteiligen Predigtserie mit dem Titel Gottes großer Plan stellen. Wir möchten gemeinsam die Absichten Gottes mit dieser Schöpfung, mit uns als Geschöpfen nachzeichnen, von der Anfang der Zeit bis zur Vollendung seines Reiches. Wir möchten in der nächsten Woche mit Hilfe der Bibel auf diese spannende Reise gehen, die Gott mit dieser Welt schreibt. Und ich kann euch sagen, auf dieser vierteiligen Reise, die wir heute beginnen, werden wir einem Gott begegnen, der die Fäden fest in den Händen hält. Wir werden einem souveränen Gott begegnen, der die Zeit, diese Weltuhr nicht einfach so runterrinnen lässt und passiv zuschaut. Nein, wir werden einem Gott begegnen, der aktiv ist, der agiert und nicht nur reagiert. Wir werden einem Autoren begegnen, der seine Geschichte eben nicht als Manuskript schreibt, und ich möchte es mal so ausdrücken, dass neben dem Füllfeder auch gerade der Killer liegt, neben dem Bleistift der Gummi und neben dem Kugelschreiber der Tippex, weil er manchmal so seine Geschichte etwas umschreiben und radieren und wegwerfen will. Ja, vielleicht sogar ein Schredderer da steht, weil er ganze Kapitel seiner Geschichte durch den Schredderer lassen muss, weil das irgendwie das Kapitel nicht seinem Gesamtentwurf, dem Gesamtkontext entspricht. Nein, wir werden einem Gott begegnen, dessen Geschichte, die er schreibt, perfekt, seit jeher geplant und auf ein glorreiches Ziel ausgerichtet ist. Und dann werden wir einem souveränen Gott begegnen, der vertrauenswürdig ist, weil er weiß, was er tut. Nicht nur in dieser Weltgeschichte, nicht nur mit dieser Gesamtwelt, sondern eben auch, weil er weiß, was er in deinem Leben tut. Ich möchte beten. Vater, hilf uns, unseren Blick wegzurichten von uns, von unserem kleinen Lebensentwurf auf dich, auf die größere Geschichte, die du mit dieser Welt und auch mit uns schreibst. Und dass unser Vertrauen wachsen darf in dich. Auch wenn es stürmt und auch wenn wir vieles, was geschieht in unserem eigenen Leben, nicht einordnen, nicht verstehen. Und dieses Vertrauen bitte ich dich. Sprich du, öffne unsere Herzen, öffne unsere Augen, unsere Ohren, dass wir hören können, wie Jünger hören. Amen.
Anfang war die Erde noch dunkel, wüst und leer. Nur ein Wort aus deinem Munde, da war Licht, Himmel und Meer. Wolltest du den Menschen machen nach deinem Ebenbild? Du hast Mann und Frau geschaffen und sie über die Erde gestellt. Wir sind Teil dieser Geschichte, ein Teil vom großen Plan. Wir sind Teil deiner Geschichte, die vor uns begann und nach. stets war und ewig ist.
Mit diesem Lied möchten wir einsteigen in diese Predigtserie und in diese Predigt mit dem Titel Gottes Plan für mein Leben, für Gottes Plan. Kennt ihr diese Versicherungen, die so Schlagsätze machen? Mir hat das gut gefallen. Ich habe das versucht, etwas auch zusammenzubringen. Gottes Plan für mein Leben, für Gottes Plan. Und die Frage ist, Gottes Plan für mein Leben oder mein Leben für Gottes Plan? Ich möchte euch kurz hineinnehmen in einen Bibeltext aus Jesaja 46, 9 bis 11. Denkt an den Anfang, an das, was schon immer war. Ich bin Gott und keiner sonst. Ich bin Gott und meinesgleichens gibt es nicht. Der von Anfang an kundtut, wie es endet und schon in frühester Zeit, was noch ungeschehen ist. Der sagt, was ich geplant habe, wird sich erfüllen und was immer mir gefällt, das führe ich aus. Wie ich es gesagt habe, so lasse ich es kommen. Was ich geplant habe, das tue ich auch. Stell dir mal vor, du sitzt da vor einer Lego-Packung und machst diese Packung mal auf. So. Und schaust, was da rauskommt. Zugeschweißte Beutel. Naja, sicher 10 Stück da drin. Ich lasse da die Hälfte mal drin. Lego-Bausteinchen, blaue, grüne, rote, gelbe. Da hat es irgendwie noch Propeller und Antennen. Ich sehe, da unten hat es noch Platten. Eine ganze Menge. Ah ja, da kommen noch die Anleitungen, die sind ja ganz wichtig. Wie viele sind es? 5. 1, 2, 3, 4. 5 Anleitungen, nummeriert von 1 bis 5. Ich mache sie jetzt nicht auf. Das ist das Weihnachtsgeschenk von Ruben und Timeo. Ich habe es mir kurz ausgeborgt und ich bitte euch, verratet mich nicht. Sie wissen nichts davon. Also, ich lasse das mal zu. 5 Anleitungen. Stell dir mal vor, du sitzt jetzt vor dieser Lego-Packung, alles aufgetan, ganz viele Lego-Bausteinchen und du fängst an. Erste Anleitung, erste Seite. Und dann baust du da zusammen. Nach einer halben Stunde bist du auf Seite 25 angekommen und hast noch keinen blassen Schimmer, an was du überhaupt am Bauen bist. Oder? Welches Kind würde nicht schon lange die Lego-Packung und alles mal weglegen, die Anleitung, sich vor die Lego-Schachtel setzen und mal schauen, was es da denn überhaupt baut? Oder? Weißt du, wenn du siehst auf diesem Bild, was du überhaupt am Bauen bist, dann fällt es doch letztendlich nicht mehr schwer, einzuordnen, wo dieses kleine Teil, das du jetzt da am Bauen bist, von Anleitung 1, Seite 25, letztendlich im großen Ganzen hier bei diesem Lego-Spital hinkommt. Tönt logisch, oder? Gut, ich glaube, dass dieses Bild sich ganz gut auch auf unser Leben innerhalb Gottes Geschichte mit dieser Welt übertragen lässt. Wir brauchen immer wieder diese Sicht auf den Gesamtentwurf Gottes, quasi auf diese Lego-Packung, auf das Endprodukt, um unser eigenes Leben einordnen zu können. Ohne dass Gott uns immer wieder diesen Blick auf die Lego-Packung schenkt, unseren Blick wegschwenkt von unserem kleinen Lebensentwurf und mit uns auf Satellitenhöhe geht, ohne das werden wir vieles in unserem Alltag nicht einordnen können. Und zwar genau die Sachen, diese Lebensfragen, die Herausforderungen, die uns vor schwierige Fragen stellen. Das wird ganz schwierig, diese einordnen zu können. Ja, wir werden versucht sein, irgendwie einen roten Faden in unserem Leben zu erkennen, einer Anleitung Gottes zu folgen, uns von einem Tag zum anderen zu wursteln, aber ohne große Chance, wirklich weiter als die erste Anleitung, Seite 25, zu kommen, weil uns der Blick auf die Gesamtpackung fehlt. Ich möchte erstmals eine kleine Grundlage legen, auf der wir anschließend aufbauen können. Wisst ihr, es gibt ganz viele Christen. Es gibt viele Christen, die heute behaupten, dass Gott seinen Plan laufend anpasst. Er handelt nicht souverän, sondern reagiert lediglich auf unsere Handlungen. Er räumt quasi hinterher, was ich verbockt habe und versucht, mein zerbrochenes Lebensgeschirr wieder zusammenzukleben, damit nichts Schlimmeres geschieht. Paradebeispiel Sündenfall, oder? Da hat sich Gott das Ganze sowas von gut ausgedacht. Er hat alles so schön vor Adam und Eva hergerichtet. Schönes Ambiente, gute Gemeinschaft, leckeres Essen, alles war perfekt. Der Plan war perfekt, bis sich Adam und Eva dazu entschlossen haben, aus dieser Gemeinschaft auszutreten und es zum Bruch zwischen Mensch und Gott kam. Okay, Plan A ist gescheitert. Gott hat sich zweimal hinter den Ohren gekratzt und hat gesagt, ja, aber ich bin ja Gott, ich habe doch 1000 Möglichkeiten. Und es kam Plan B auf den Radar. Plan B war es schließlich, dass der Mensch lernen sollte, was er tun und was lassen muss, damit irgendwie diese Gemeinschaft mit Gott wiederhergestellt werden konnte. Was folgte, war dann das Gesetz. Aber als sich herausstellte, dass wir Menschen nicht imstande sind, Gottes Gebote zu halten und auf diese Weise die Gemeinschaft mit Gott nicht wiederhergestellt werden konnte, quasi der Uhu-Leim, das zerbrochene Geschirr nicht wieder zusammenkleben vermochte, da kam ein grandioser Plan C auf Gottes Radar. Und damit seine grandiose Absicht, Jesus zur Vergebung der Sünden in diese Welt zu senden, damit du und ich aus Gnade errettet würden. Bei uns im Grassi, in unserem Gäste-WC, da hängt eine Spruchkarte, die mag ich ganz toll. Wenn ihr mal zu Besuch kommt, könnt ihr euch freuen. Da steht, wenn Plan A nicht funktioniert, keine Panik, meine Lieben, das Alphabet hat noch 25 andere Buchstaben. Ich mag die Karte, muss ich auch schon erleben, durfte ich auch schon erleben, aber das widerspiegelt eher menschliche Tatsachen. Bei Gott ist das anders. Dass Jesus Christus Plan B oder Plan C war und Gott laufend seinen souveränen Plan der Geschichte, der Geschehnisse dieser Welt anpassen, das könnte so von der Wahrheit nicht weiter entfernt sein. Gott hat einen Plan. der vor Grundlegung der Welt festgelegt wurde. Seit er durch sein Wort Licht auf dieser Erde entstehen ließ, seit der Erschaffung der Menschen über den Sündenfall hinaus, durch die ganze Menschheitsgeschichte, verfolgt Gott einen souveränen Plan, der letztlich einem einzigen Ziel dient. Er soll verherrlicht werden. Es geht in dieser Geschichte um ihn. Gott ist Ursprung, Zentrum und Ziel dieser Geschichte. Und in dieser Geschichte gibt es nur Plan A. Glaubst du das? Ich kann dir sagen, mich juckt es etwas unter den Fingernägeln, hier eine Brainstorming-Pause einzulegen und mal etwas über diese Frage auszutauschen. Wir werden das auf die Zelle verschieben, auf die Hauskreise. Ich glaube, da wird noch ziemlich Diskussionsstoff herrschen. Es würde mich wirklich interessieren, mal jetzt etwas zu hören, ob wir wirklich glauben können, dass gerade die Absicht, Jesus Christus als Retter der Menschheit in diese Welt zu senden, Gottes ursprüngliche Absicht von jeher, sogar vor dem Sündenfall, geplant und Teil von Gottes einzigartigen Plan A war. Wäre sicher interessant. Aber eben, wie gesagt, wir verschieben das mal. Ich möchte euch einfach einen kurzen Text aus 1. Petrus 1, 18 bis 20 lesen. Da schreibt der Apostel Petrus Folgendes. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war. Das Blut von Christus. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen. Und jetzt, am Ende der Zeit, ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Schon vor der Erschaffung der Welt. Krasse Aussage, oder? Schüttelt etwas an unserem Welt- und Gottesbild, nicht wahr? Ich muss zugeben, weißt du, ich denke oftmals viel zu menschlich von Gott. Plan A, dann Plan C und letzten Endes Plan C. Das liegt auch mir viel näher. Ist irgendwie menschlich. Aber die Frage ist halt schon, darf Gott mein Denken verändern? Darf Gott anfangen, heute Morgen Gedankenbollwerke, Gottesbilder einzureißen und diese mit der Wahrheit zu ersetzen? Jesus Christus war von Vorgrundlegung der Welt Gottes Plan A. Die ganze Bibel weist von Anfang bis zum Schluss auf Jesus Christus hin. Gott hat durch die Propheten und durch die Psalmisten im Alten Testament immer wieder auf Jesus hingewiesen. Und im Neuen Testament kommt doch dann dieses Wort, das sagt, und als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und durch Johannes den Täufer, durch die Apostel, ja durch Jesus Christus selber, bezeugt er immer wieder, dass sich alle Verheißungen der Propheten und der Psalmisten des Alten Testaments in Jesus Christus nun erfüllt hat, weil die Zeit gekommen ist. Gott hat einen Plan. Er agiert nicht planlos. Was ich geplant habe, wird sich erfüllen. Und was immer mir gefällt, das führe ich aus. Wie ich es gesagt habe, so lasse ich es kommen. Was ich geplant habe, das tue ich auch. Das ist unsere Grundlage. Und von dieser Grundlage müssen wir ausgehen, wenn wir die Frage beantworten wollen, welche ja dieser Predigt zugrunde liegt. Hat Gott einen Plan für mein Leben? Oder lebe eigentlich ich für Gottes Plan? Weißt du, wenn wir mit Jesus unterwegs sind und er uns wichtig ist in unserem Leben, dann ist das eine ganz natürliche Frage. Was ist Gottes Plan für mein Leben? Was ist meine Berufung? In den Vorbereitungen auf diese Predigserie haben ich und auch wir als Predigersteam uns immer wieder gefragt, ob diese Frage dem universalen Plan Gottes mit dieser Welt genügend Rechnung trägt. Oder ob diese Frage nicht vielmehr ein Ausdruck unseres individualistischen Denkens im 21. Jahrhundert ist. Weil zugegeben, diese Frage ist doch irgendwie schon etwas egoistisch und klein gedacht. Findest du nicht auch? Und ich wurde irgendwie den Eindruck nicht los, dass bei dieser Frage die falsche Person im Zentrum steht. Und der Fokus auf die falsche Person gerichtet ist. Es geht in Gottes Geschichte doch nicht um mich in erster Linie. Sorry, ob es mir passt oder nicht, Individualismus hin oder her. Die Geschichte Gottes dreht sich nicht um mich und mein Leben. Die Geschichte Gottes dreht sich um Jesus Christus, um seinen Sohn. Kommen wir kurz auf diese Lego-Packung hier zurück. Wenn wir anerkennen, dass Gott einen Plan hat, wenn wir die Bibel ernst nehmen, dass Gott einen Plan hat, der sich durch die Geschichte hindurch entfaltet und auf ein glorreiches Ziel hin steuert, dann leuchtet es doch ein, dass mein Leben einfach einem dieser Lego-Bausteinchen hier vielleicht in dieser Wand oder da beim Dachhandel gleicht. Einen festen Platz innerhalb des ganzen Gesamtbildes hat, aber sich das Ganze doch nicht um mich dreht. Ich bin Teil davon. Aber es geht hier nicht einfach um mich. Weißt du, ich bin von Predigten und Workshops zum Thema Gott hat einen wunderbaren Plan für dein Leben zutiefst herausgefordert. Du findest solche Workshops und Predigten heute in jedem Straßencafé. Gott hat einen Wunderplan für dein Leben. Weißt du, diejenigen, welche dieses Thema dann präsentieren und erarbeiten, die liegen nicht falsch. Die sagen nichts Falsches. Aber ich glaube doch, dass der Fokus etwas falsch gelegt ist. Ich bin davon überzeugt, dass wir in unserem Alltag die Frage, Gott, was ist dein Plan für mein Leben, eintauschen sollten mit der Frage, Gott, wie kann ich mein Leben für deinen Plan einsetzen? Wie kann ich dort, wo ich bin, dich verherrlichen? Ich weiß nicht, ob du diesen ganz feinen Unterschied spürst, den ich hier in dieser Frage anspreche. Wenn ich nach Gottes Plan für mein Leben frage, kann es sein, dass ich nie Erfüllung finden werde. Weil ich immer von dieser Frage gedrängt werde, hat Gott nicht was Besseres mit mir vor? Hat er nicht was Sinnvolleres mit mir vor? Hat er nicht was Größeres mit mir vor? Aber ich kann dir sagen, wenn wir unsere Blickrichtung ändern, und ich dort, wo mich Gott nun mal hingestellt hat, als Mami, als Lehrerin, als Mechaniker, Büroarbeiter, Prediger, Missionar, als Buschauffeur, als Landwirt, wo auch immer, wenn ich dort, wo Gott mich hingestellt hat, im Hier und Jetzt, heute frage, wie kann ich hier dir Ehre machen? Ich kann dir sagen, das ist sowas von befreiend. Ich bin nicht mehr auf der Suche. Ich bin nicht mehr getrieben. Ich bin in Gottes Plan angekommen. Ich möchte euch dazu eine Geschichte erzählen. Diese Geschichte handelt von Amrod und Ahadja. Amrod und Ahadja waren ein israelitisches Ehepaar mit zwei kleinen Söhnen, welche als Nachfahren von Josef in Ägypten lebten. Da die Israeliten ja ein Fremdvolk innerhalb der Ägypter waren, wurden sie immer wieder mal ausgegrenzt, schikaniert und echt mies behandelt. Ja, seit der Zeit, wo sich Amrod eigentlich erinnern konnte, wurden sie schlecht behandelt. Und schon sein Großvater wie auch sein Vater wurden von den Ägyptern dazu gezwungen, hart für sie zu arbeiten. Sie mussten Bauwerke wie Vorratsstädte erstellen, sie mussten Paläste bauen. Ja, eigentlich die ganze Verwandtschaft von Amrod war eingespannt unter einem der Könige, unter einem Pharao. So mussten sie hart arbeiten. Und es kam sehr oft vor, dass Amrod in den Nächten kaum Schlaf fand, weil die Geschehnisse in seinem Leben nicht einordnen konnte. Er kannte doch diese Geschichten, seinen Vorfahren Abraham, Isaac, Jakob, die Versprechen Gottes, dass er sie segnen wolle und dass er sie immer an der Hand führen wolle und einen Sinn geben wolle. Aber er war ziemlich verzweifelt. Sah so der Segen Gottes in seinem Leben aus? War das Führung Gottes? Amroth konnte beim besten Willen keinen roten Faden in seinem Leben erkennen. Von Führung keine Spur, und das war ziemlich frustrierend für ihn. Die Frage, wieso denn Gott nicht eingreift. Die Frage, was denn Gottes Plan für ihn, seine Familie und sein Volk war, das war sein nächtlicher Begleiter. Und so stand Amroth oftmals kurz vor 4 Uhr morgens auf. Und bevor er das hagere Birchenmüsli zu sich nahm, ging er auf die Knie und rang mit Gott, schrie zu ihm und fragte: Gott, bitte, zeig doch, was ich tun soll. Es kann doch nicht sein, dass das alles ist. Kurz nach 5:30 schlich er sich jeweils aus seiner Wohnung raus. Er ging durch die Straßen, musste etwa 2 Kilometer gehen, bis er durch das Dorf an den Dorfrand kam. Es gab dort ein Feld. Und innerhalb dieses Feldes gab es eine Lehmgrube. Und in dieser Lehmgrube musste Amroth 7 Tage die Woche 12 Stunden am Tag arbeiten. Und zwar war seine Arbeit folgende. Er musste das Stroh, welche andere Arbeiter in diese Lehmgrube brachten, mit den Füßen einmatschen, einpressen. Bist du auch schon einmal mit den Füßen im Schlamm stecken geblieben? Das ist sowas von anstrengend. Das war die tägliche Arbeit von Amroth. Und es war bereits die tägliche Arbeit seines Großvaters und auch seines Vaters gewesen. Jeweils abends, wenn die beiden Söhne bereits schliefen, falteten Amroth und Ahadja im Schein der Öhnlampe ihre Hände und schrien zu Gott. Sie schrien zu Gott um Veränderung. Sie schrien und sagen: Gott, das kannst du uns doch nicht länger zumuten. Sind wir denn nicht zu mehr berufen, als buchstäblich da immer wieder im Schlamm und im Dreck zu gehen? Das kann doch nicht sein. Gott, ist das alles? Ist das wirklich alles? Die Jahre vergingen und die beiden mussten ansehen, wie auch ihre beiden Söhne von den Ägyptern dazu gezwungen wurden, die gleiche Drecksbüt neben ihrem Vater in dieser Lehmgrube zu tun. Eines Nachmittags, es wurde bereits etwas kühler, wahrscheinlich so um 4:30, 5 nachmittags, die Sonne ging bereits etwas unter, spürte Amroth in seinem linken Oberarm ein komisches Ziehen. Er griff sich an die Brust und Sekunden später lag er kopfüber im Schlamm. Die beiden Söhne eilten natürlich sofort herbei, aber sie konnten nichts mehr für ihren Vater tun. Er war bereits tot. Von den insgesamt 430 Jahren, in welchen die Israeliten in Ägypten verbrachten, verbrachen sie deren 400 in schwerster Sklaverei. Generation um Generation ging es genauso wie Amroth, seinem Großvater und seinem Vater und seinen beiden Söhnen. Sie lebten ein Leben, dessen Sinn sie nicht verstanden. Sie rangen darum, Gottes Plan in ihrem Leben zu erkennen, aber sie starben ohne Hoffnung auf Veränderung. Und ohne Antworten auf ihre vielen offenen Fragen. Die Frage, Gottes Plan für mein Leben oder mein Leben für Gottes Plan, wird meines Erachtens in dieser Geschichte des Volkes Israels in der ägyptischen Gefangenschaft wie an kaum einer anderen Stelle in der Bibel klar beantwortet. Ich möchte eine steile Behauptung aufstellen, eine Behauptung, welche wohl so manch Gedankenkonstrukt über Gottes Absichten herausfordert, erschüttern vermag und vielleicht auch unser ich-bezogenes Denken etwas auflockert, etwas herausfordert. Jeder dieser geschundenen Männer und Frauen, jeder dieser Männer und Frauen, dieser israelitischen Gefangenen und Sklaven waren genau dort, wo sie Gott haben wollten. Sie waren zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Ich bin davon überzeugt, dass auch wenn Gott die Schreie seiner Kinder nicht erhört hatte, er sie nie aus den Augen verlor. Aber jedes einzelne Leben dieser Sklaven, jedes Individuum war einem größeren Kontext untergeordnet. Einer Geschichte untergeordnet, in der sie sich zugegebenermaßen wahrscheinlich sehr oft verlassen, verloren, vernachlässigt und wahrscheinlich auch überflüssig vorkamen. Aber all diese in unseren Augen wohl ja, vielleicht für nichts und wieder nichts verschwendeten Menschenleben waren die Grundlage dafür, dass Gott 430 Jahre später sich in bis dahin nie dagewesener Art und Weise offenbaren konnte. Er zwang die Ägypter durch Macht und Stärke in die Knie und befreite sein Volk. Und wisst ihr was? Genau dieses Ereignis wurde ja zur Geburtsstunde des Volkes Israels als Nation. Wir lesen dann in den Geschichtsbüchern und in den Psalmen immer wieder, wie das Volk sich erinnert und Gott preist als dieser Gott, der mit Macht und Stärke sie aus der Hand der Ägypter befreit hatte. Rückblickend. Ich kann euch sagen, rückblickend sah das Volk Israels und sehen wir, dass keines dieser Menschenleben, dieser Sklaven in der ägyptischen Gefangenschaft verschwendet war. Das Leben des einzelnen Sklaven war unersetzlich. Jeder Einzelne war Teil von Gottes großem Plan und seiner Geschichte. Rückblickend erkennen wir das, wir erkennen Gottes Handschrift und auch sein souveränes Handeln. Amrod sei es nicht. Amrod sei es nicht. Und dennoch war auch er fester Bestandteil in Gottes universaler Geschichte. Wisst ihr, es ist mein Gebet, dass Gott uns immer wieder diesen heilsamen Blick auf diese Lego-Packung schenkt. Und wir unser eigenes Leben auch im großen Kontext sehen dürfen. Offene Fragen, Unerklärliches. Ich glaube sogar das Leid, das uns widerfährt, rückt in den Hintergrund. Wenn ich mich im Wissen ausruhen darf, dass mein Leben einer größeren Geschichte, einem größeren Plan, Gottes Plan, untergeordnet ist. Mein Leben macht Sinn. Ich kann euch sagen, oh ja, das tut es. Auch wenn ich vieles nicht verstehe. Wisst ihr, seit unserer Rückkehr aus Südamerika haben sich uns als Familie sehr viele Fragen aufgetan. Wir haben uns vielen Fragen stellen müssen. Wenn wir so auf unsere letzten 3 Jahre zurückblicken, dann ist da kein roter Faden zu erkennen. Wenn ein roter Faden zu erkennen ist, dann macht er Windungen und Schlaufen vorwärts und rückwärts. Und wir mussten feststellen, dass wir viele Dinge erlebt haben, die nicht so leicht einzuordnen sind. Und wir fragen uns noch heute viel, Gott, was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Schickst du uns in die Mission und jetzt, wo wir zurückkommen, sind wir eher müde, erschöpft und auch sehr verunsichert. Macht das alles einen Sinn? Mich hat die Realität mit der Auseinandersetzung, die Auseinandersetzung mit der Realität dieser ägyptischen Sklaven einerseits schockiert, andererseits auch sehr ruhig gemacht. Wenn ich ganz nah am Herzen Gottes dran bin, wenn ich ganz nah am Herzen von Jesus dran bin, dann kann ich dir sagen, dein Leben wie beim obersten Pfeil, der kann Windungen nehmen, wie es will. Da kann Schlaufen und Brüche und vorwärts und rückwärts drin nehmen. Wenn ich ganz nah am Herzen von Jesus dran bin, dann kann mich nichts, aber auch gar nichts, weder Tod noch Leben noch Engel noch Dämonen, weder Mächte noch Hohes noch Tiefes, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, nichts kann mich aus der goldenen Spur Gottes herauskatapultieren. Ich bin in Gottes Plan unterwegs. Und wenn ich die oberste Sicht habe, einfach auf mich, auf mein Leben geschaut, dann sehe ich ganz viele Windungen. Aber wenn es Gott uns schenkt, wegzuzoomen, auf Satellitenhöhe zu gehen, das merken wir, dass mein Lebensfaden, der da so wirr daherkommt, immer mehr mit Gottes goldener Spur verschmilzt. Und wenn er uns eine Ewigkeitsperspektive schenkt, werden wir sehen, mein Lebensfaden, mein roter Lebensfaden hatte eine Richtung in die Ewigkeit. Wir verschmelzen mit Gottes Plan. Ist es nicht befreiend? Mein Leben macht Sinn, dein Leben macht Sinn und du bist, wenn du nahe am Herzen Jesus bleibst, genau in Gottes Plan unterwegs. Wir merken, es gibt nicht meine Geschichte neben Gottes Geschichte, sondern wir sind Teil seiner Geschichte. Wir waren in den Herbstferien als Familie in einem kleinen Ferienhaus in der Auvergne in Frankreich. Am vorletzten Abend haben wir Ruben aus unserem großen Sohn noch mal geweckt. Er durfte noch etwas Zeit mit uns verbringen. Und ich saß mit meinem Sohn draußen vor unserer Wohnung. Und es wurde dunkel, es war eine sternklare Nacht. Und je dunkler es wurde, desto größer schien das Universum zu werden. Tausende funkelnder Sterne. Ich habe Ruben da neben mir von Gott erzählt. Von dem Schöpfer, der dieses Universum, diese Größe alles geschaffen hat. Wir haben die Sterne kurz versucht zu zählen. Und ich habe ihm erklärt, dass das, was er sieht, nur ein kleiner Teil des Universums darstellt. Wir haben über die unvorstellbaren Distanzen gesprochen, vom Licht, wie lange es dauert, bis es da ist und so weit. Ich habe ihm gezeigt, wie man die Sternbilder findet, wie man vom großen Wagen da zum Polarstern kommt. Wir haben Satelliten gesucht, die da ihre Bahn zogen. Und ich werde das Staunen meines Sohnes wahrscheinlich mein Leben lang nicht vergessen. Wie er mit offenem Mund da saß, als ich ihm sagte, weißt du, das ist unser Gott. Das ist unser Gott. Der hat das alles erschaffen. Und dieser Gott wohnt in deinem Herzen. Er sieht dich. Er sieht, wenn du eine Träne vergießt, wenn ein Haar dir vom Kopf fällt. Ruben stand mit offenem Munde da. Wirklich, Papi. Und dann geschah was. Er hat mich was gefragt und gesagt, Papi, ich würde so gerne mal eine Sternschnuppe sehen. Ich habe Ruben dann gesagt, Ruben, sag doch Gott diesen Wunsch. Bet doch jetzt zu ihm. Weißt du, wenn es Gott wichtig ist, dann nimmt er sogar so ein unwichtiges Gebet ernst. Und Ruben hat angefangen zu beten. Er hat Gott Danke gesagt für die Schönheit, für die Sterne, dass es da so viel zu entdecken gibt. Ich habe diese Ehrfurcht in seinem Herzen gespürt. Und er hat seine Bitte nicht ausgesprochen. Da zog eine Sternschnuppe von einem Horizont bis zum anderen. Ich bin ein Sterngucker. Ich sitze viel auf dem Balkon und schaue hinauf. Mich fasziniert das. Aber sowas habe ich in meinem Leben 2 bis 3 Mal gesehen. Eine wunderbare Sternschnuppe, die diesen Nachthimmel da in Frankreich erhellt hat. Und ich sage euch, jetzt saßen wir beide mit offenem Mund da. Und staunten über diesen Gott. Und ich spürte, wie genau in diesem Augenblick das Universum für einen kurzen Augenblick der Ewigkeit nur für meinen Sohn stillstand. Und es war, als würde Gott sagen, Ruben, jetzt sehe ich nur dich. Das ist für dich, nur für dich. Liebe Gemeinde, Gott ist eben beides. Er ist eben beides. Dieser Gott, dessen Geschichte sich nicht um dich dreht. Dessen Geschichte sich nicht einfach um mich dreht. Er ist dieser Gott, in dessen Geschichte ich nur einen kleinen Teil einnehme. Aber es ist eben auch dieser Gott, wo, wenn es sein muss, er das Universum und auch die Geschichte für einen kurzen Augenblick der Ewigkeit nur für dich stillstehen lässt. Das ist unser Gott. Und er tut es, weil wir Teil seiner Geschichte, weil wir in dieser Geschichte unersetzlich sind und er uns unendlich liebt.